Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist der Dienstag, der 3. Dezember 2019. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. Heute mit mir, dem Frank, und ja, jetzt haben wir so ein Mischformat, Carbon, Laktat und Triathlon Talk. Ich sitze nämlich einem erfolgreichen Sportler gegenüber, hier ist Simon Müller. Hallo Simon.
Hi Frank, fühlt sich noch ein bisschen komisch an, den größten Wettkampf des Jahres im Dezember erst irgendwie eine Woche vorher gehabt zu haben. Normalerweise ist das die Zeit, wo ich schon wieder ziemlich im Saft stand und vernünftig trainiert habe, und jetzt ist seit, glaube ich, 4 oder 5 Jahren das erste Mal so die Zeit, wo ich 1-2 Wochen gar nichts mache.
Ja,
das fühlt sich komisch an, aber fühlt sich auf eine gute Art komisch an.
Ja, das hast du dir verdient. Ihr habt es mitbekommen, Simon war am Start beim Ironman Cozumel und er war im Ziel, als erst zwei andere da waren. Dritter Age-Gruppe overall, 8 Stunden 45 bei der ersten Langdistanz, Hawaii-Quali in der Tasche. Ja, ich habe schon gesagt hier intern, wir haben mitgefiebert, wir haben nicht wirklich mitgelitten, weil deine Zeiten sahen so fix aus. Gelitten hast du, da wussten wir aber gar nicht, wie es dir geht.
Ja, das ist ja auch immer schwer da rauszulesen. Ich kenne das ja selbst, wenn ich andere verfolge. Man sieht dann irgendwie nur die Zahlen, aber kann das nicht wirklich interpretieren, es sei denn, jemand ist irgendwie vor Ort und gibt was weiter. Von daher, ja, es auch anhand der Zeiten kann man ja irgendwie sehen, dass es am Ende nicht mehr so geschmeidig lief wie am Anfang. Aber ja, da konnte man noch nicht irgendwie sehen, warum das so war. Und also ich habe mich nicht überpaced oder so. Das war alles in Ordnung. Letztendlich ist mir so ein bisschen die Hitze zum Verhängnis geworden und die Tatsache, dass ich mich auf der letzten Laufrunde, das waren ja 3x14 Kilometer, und auf der letzten Laufrunde habe ich mich 3x übergeben, als ich meine eigene süße Verpflegung zu mir genommen habe. Ich weiß nicht, wollen wir da direkt einsteigen? Okay, dann mache ich da sonst direkt weiter. Ja, also warum es letztendlich hinten raus so hart wurde, war, ab dem Zeitpunkt hatte ich halt keine Energie mehr im Körper, wusste auch, ich kann nichts mehr aufnehmen und war halt auch dementsprechend dehydriert. Das hatte halt mehrere Gründe. Ich glaube, dass ich mich übergeben habe, war so ein Resultat einfach aus dem ganzen süßen Kram und den ganzen Gels über den Tag über. Aber letztendlich der Auslöser war, dass sich das so ein bisschen gemischt hat, weil man muss ja bei einem Ironman-Rennen am Tag vorher seine Beutel abgeben und kommt dann auch nicht mehr ran. Also man kann nicht am Rennmorgen irgendwas noch reinlegen. Das hat dann natürlich zur Folge, dass ich in Laufbeutel schon auch Verpflegungssachen packen
musste. Ich weiß, was passiert ist. Das war so warm, das ist vergoren über Nacht. Und das kennst du nicht.
Nee, das nicht ganz, aber ich habe mir 2 so Mini-Flaschen gefüllt, die ich außen in Einteiler stecken konnte mit Liquid-Gels, und weil das Cola-Geschmack war, war das grundsätzlich schon ziemlich süß, und das ist natürlich super erhitzt und es war total warm und so süß und so warm, und ich war schon über 7 Stunden unterwegs und habe das dann zu mir genommen und vorher halt immer an den Verpflegungsstationen kühle Sachen gehabt, kühle Cola, kühle Gatorade und auch mit Wasser und Eis runtergekühlt, und dann habe ich halt dieses süße, warme Zeug auf den kompletten vollen Magen, wo sich dann alles gemischt hat, und dann kam es mir halt sofort hoch und dann irgendwie ja einmal kurz und danach halt 2-mal noch und dann alles raus, und dann ja, das war spätestens dann der Zeitpunkt, wo es mir richtig elend ging, weil ich halt wusste, ich kann jetzt auch nichts mehr nehmen und ich konnte noch nicht mehr irgendwie daran, ich konnte vorher schon nicht mehr daran denken, durchzulaufen, das lag aber mehr an der Hitze. Ich habe beim Halbmarathon, gab es Special Needs beim Laufen, da habe ich das erste Mal angehalten, sonst bin ich so durch die Verpflegungsstation getippelt, habe alles aufgenommen und bin dann weitergelaufen. Ich glaube, ich bin den Halbmarathon in 1:25 durch und das war auch alles in Ordnung. Also ich wusste, irgendwann musst du halt dann anhalten und nochmal stehen bleiben, um dich vernünftig zu kühlen und so. Das war auch alles im Plan. Das wurde dann ab 21, 22 durch die Hitze, es war einfach unglaublich heiß. Also wir hatten keine Wolken am Himmel. Es ist einfach, und ist ja auch nicht so, wenn du dich optimal kühlst, ist es ja auch nicht so, dass du das ewig machen kannst. Mhm. Umso länger du unterwegs bist, desto härter wird das nun mal, ganz egal, was du machst. Und ich habe wirklich von Anfang an, ich würde das alles genauso machen. Ich würde genauso loslaufen, ich würde mich genauso kühlen. Habe da wirklich viel gemacht, immer mit Eis, mit Wasser. Ich hatte ja das Kühlstirnband auch an. Ich hatte Pulskühler, die ich nach 7 Kilometern weggeworfen habe, weil es einfach so warm war, dass die so schnell erhitzt haben, dass es einfach angenehmer war, die Hände dann irgendwie in Eis reinzustecken. Und also in die Eistonne oder in die Wassertonne. Und das war alles wirklich gut. Und das lief auch so weit, aber das war dann
hinten raus. Das hört sich alles so krass an. Ich meine, am Ende steht eine 8:45. Wenn du sagst, du bist den ersten Halbmarathon in 1:25 gelaufen, bist du den zweiten immer noch in unter 1:40 gelaufen.
Ja, aber in 1:39. Und das hat wirklich mit, ja, also das ist für mich also das ist weit unter dem, was ich laufen wollte. Also ich wollte schon, letztendlich, ich bin ja wirklich mit einem blauen Auge davongekommen. Das hört sich ja jetzt irgendwie so an, also wenn ich eins gelernt habe von dem ganzen Rennen und von dem Tag, dann wie schmal der Grat ist zwischen alles oder nichts, weil 8,45 trotz dann irgendwie am Ende langsamer werden und so, ist trotzdem immer noch alles, weil das ist schneller, als ich gedacht hätte. Ich habe die Altersklasse gewonnen, ich habe mich qualifiziert und auch insgesamt das Rennen an sich lief so, wie ich es mir vorher ausgemalt hätte. Ich hatte keine Probleme, ich bin konstant und gleichmäßig geschwommen, konstant gut gepaced auf dem Rad, nicht eingebrochen, bin losgelaufen, es hat sich gut angefühlt, habe an die Kühlung gedacht, es hat alles geklappt, keine Katastrophen passiert und ja, aber letztendlich ist es dann so, um das Ding jetzt zumindest einmal abzuschließen auf der Laufstrecke, es war dann halt am Ende, oder das ein grundsätzliches Problem, was mir dann zum Verhängnis wurde, was mir einige Tage danach erst klar wurde, ist, an der Stelle nochmal danke an Christian Kramer, der hat mich vorgewarnt, aber da habe ich nicht wirklich dran gedacht. Wasser gibt es an den Verpflegungsstationen in Cozumel nur abgepackt in Beuteln, nicht in Bechern. Und da haben dann viele Leute erstmal drauf rumgebissen und mussten rausfinden, wie man denn daraus trinken konnte. Und ich habe es anders gemacht. Ich habe einfach nur Gatorade und Cola getrunken und habe die Beutel mir gegriffen und beim offenen Einteiler untergehalten und sie dann zerdrückt, damit das kalte Wasser mich kühlt. Das hatte aber zur Folge, dass ich zu wenig Wasser getrunken hatte. Also ich hatte genug Energie, aber im Nachhinein zu wenig Flüssigkeit. Mhm. Und wenn das in Bechern da gewesen wäre, hätte ich einfach nochmal das so machen können, dass ich am Anfang und am Ende der Verpflegungsstation jedes Mal ein, zwei Becher Wasser noch mitgetrunken hätte. Und das wäre wichtig gewesen. Das war mir im Nachhinein oder gar nicht so klar. Also der eine Punkt war, dass mir die Energie gefehlt hat, dass es trotzdem extrem heiß geworden ist, aber ich war am Ende auch ganz krass dehydriert. Und das habe ich ab Kilometer 15 das erste Mal gemerkt, weil meine Hände so gekribbelt haben. Und das war der Moment, wo ich alle paar Minuten im Rennen an Andreas Rehlert denken musste, weil der ja im Interview, was wir nach dem Ironman Hamburg dieses Jahr geführt haben, meinte, also er ist ja kollabiert und lag dann noch am Straßenrand, konnte sich ja auch, also da war es ja so schlimm, dass er sich auch nichts oder Erinnerungslücken hatte, der war ja wirklich dann aus dem Rennen. Und da musste ich dann dran denken, habe meine Hände dann auch echt extra immer noch gekühlt, um das Gefühl loszuwerden. Aber als ich mich dann übergeben habe, ich bin dann, also jeden Kilometer war eine Verpflegungsstation und habe mich dann immer so von einer Verpflegungsstation zur nächsten stehen bleiben, kühlen, trinken, anlaufen, nur noch ein Kilometer bis zur nächsten, bis du wieder stehen bleiben darfst. So habe ich mir das quasi zurechtgelegt. Und das war dann zwischendurch alles wieder in Ordnung, aber als dann das alles rauskam und ich dehydriert war und keine Energie mehr hatte, hatte ich diese Kribbelanfälle am ganzen Körper. Und auch so wirklich, dass ich beim Laufen unter den Füßen gemerkt habe, wie ist das für ein Gefühl, wenn dein Bein so eingeschlafen ist und du dann versuchst zu laufen. So war das ungefähr. Und dann dachte ich halt, okay, jetzt ist das wirklich an dem Punkt, es sind nur noch ein paar Kilometer, das kriegst du jetzt nicht mehr rein, so viel kannst du nicht trinken, du musst das halbwegs versuchen und du kannst jetzt nicht aufhören. Und da musste ich dann einfach an die Situation denken, weil ich wusste, wenn das jetzt noch krasser wird, was dann passiert. Und ich hatte in dem Moment wirklich Angst um mich selbst, weil ich wusste, irgendwann kannst du dann einfach, dann geht's nicht mehr, dann kannst du keinen Schritt mehr machen. So, dann ziehst du die Beine vom Boden weg und dann hängst du da oder liegst da. Und das war meine allergrößte Sorge auf den letzten 5 Kilometern. Und das war, ja, das war ein übles Gefühl, weil ich dann einfach wirklich, ich hatte dann, vorher war es dann hart und so weiter und es ist auch wirklich, habe ich auch teilweise in den Verpflegungsstationen laut mit mir selbst geredet, weil ich echt so am Ende war und einfach mich irgendwie dann durchkämpfen wollte natürlich, aber da war wirklich so ein Moment, da hatte ich wirklich Sorge. Also das war dann nicht mehr dieser Gedanke, du bist jetzt Erster, du musst das ins Ziel bringen, so du weißt, was das alles irgendwie mit sich bringt, was du getan hast. Das konnte ich mir schwer in den Momenten ab so Kilometer 35, 36 einreden, weil ich einfach dachte, du läufst jetzt noch und es ist jetzt auch nicht so lang, also ich bin nicht getaumelt, ich bin nicht gegangen im Rennen, nur an der Verpflegungsstation stehen geblieben, also es ging noch, aber ich habe halt dann gemerkt, es darf jetzt nicht schlimmer werden. Und davor hatte ich dann echt Angst. Das war vielleicht auch so der Antrieb, dass ich das jetzt möglichst schnell noch irgendwie zu Ende bringe, weil ich dann einfach nur noch ins Ziel wollte.
Ja, und also das hat sich ja in den Zeiten gar nicht so abgelesen, ja. Man hat gesehen, alle werden langsamer und Simon wird halt auch für seine Verhältnisse langsamer, was für alle anderen immer noch ein undenkbares Tempo ist. Richtig gesehen habe ich es dann, als wir gestern die Bilder von Finisher Picks geschaut haben, wo man wirklich so den Verfall von Runde zu Runde sehen kann. Also die Gesichtszüge entgleiten dir, was dir sonst entgleitet, da war zum Glück kein Fotograf dabei. willkommen im Club. You are an Ironman.
Ja, vielen Dank.
Hast du das wahrgenommen, dass das jemand im Ziel für dich gerufen hat?
Ja, das habe ich wahrgenommen. Ich hatte leider keine Kraft mehr, um mich zu freuen. Das ist so die nächste Geschichte. Ich weiß nicht, wir können ja da immer weitermachen und dann das Rennen nochmal irgendwie aufrollen von vorn und mit davor und so weiter. Aber wenn wir schon da gerade sind, also es war wirklich, ich hätte mich gern mehr gefreut. Ich war einfach nur noch dankbar, dass ich da bin. Und wusste zu dem Zeitpunkt auch, dass ich gewonnen habe, also dass ich es geschafft habe. Meine Zeit genau auf die Minute wusste ich nicht, das wurde mir dann im Ziel erst gesagt. Ich wusste, dass es relativ deutlich unter 9 Stunden sein musste. Und ich habe mich innerlich natürlich gefreut, aber ich hatte keine Kraft, um das rauszulassen. Und so sah ich dann auch nach dem Ziel tatsächlich aus.
So sehen die Zielfotos aus, ja.
Ja, leider. Also ich habe jetzt von dem Moment, der mir bisher so in meinem sportlichen Leben definitiv am meisten bedeutet, keine schönen Fotos, aber also dafür habe ich genug anderes und auch andere Bilder und die Momente bleiben mir, wie ich sie auch erlebt habe, natürlich in Erinnerung und das ist, glaube ich, das Besondere dabei.
Es gibt genug Rennen, wo du es nachholen kannst. Hier in Hamburg wird es definitiv nicht so heiß werden.
Ach, also eine sommerlange Distanz mache ich definitiv nicht. Der erste Satz, den ich nach dem Rennen rausgebracht habe, ist, ey, was für ein Scheiß, Triathlon, ich fange an Schach zu spielen. Ui. Das habe ich danach gesagt, aber also ja, natürlich nicht so gemeint. Das Problem beim Laufen war halt auch, also ich glaube, unter anderen Umständen hätte ich mir da eine längere Pause erlaubt. Aber man muss sich das so vorstellen. Viele an der Stelle echt nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe es nicht geschafft, irgendwie in der Gruppe auf die ganzen Nachrichten. Ich kann nicht auf jede einzelne antworten, auch wenn ich es gerne tun würde. Ich habe es ja letzte Woche einmal schon kurz gesagt, als ich mit Andreas Niedrig gesprochen habe, aber phänomenal. Also ich bin total, ich war echt irgendwie geschockt, als ich gesehen habe, wie viele da jeden einzelnen Split irgendwie in der Gruppe diskutiert haben und mitgefiebert haben, auch die Nachrichten davor und danach, das war wirklich, also hätte ich niemals mitgerechnet und das war für mich auch irgendwie eine ganz besondere Freude, weil ich da wirklich realisiert habe, wer den Tag über bei mir war. Ja. Also ich habe natürlich irgendwie an bestimmte Personen, denkst du in dem Moment natürlich, aber in welcher Masse das ja irgendwie dann hier in der Community auch bei uns mitverfolgt wurde, war echt überwältigend. Also ein ganz, ganz herzliches Dank. Ich habe mich da sehr, sehr drüber gefreut, über jede einzelne Nachricht und ja, das war wirklich was ganz Besonderes. Ja,
also die drei häufigsten Fragen, die in der Gruppe auftauchten, war, hat er den Slot genommen?
Ja, habe ich.
Hat er genommen. Die zweite Frage war, wird er Profi?
Nein. Das ist aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Also das ist nicht machbar.
Ja, und die dritte Frage war, kann ich Simons Spot bei euch im Team auf Hawaii haben, wenn er ja startet?
Ja, genau. Das ist ja auch, die Diskussion haben wir noch gar nicht geführt, aber alle meinten ja auch irgendwie im schlimmsten Fall, fürs Team, für dich natürlich nicht, qualifizierst du dich auch noch und dann müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Aber
Also ich muss sagen, mich hat das inspiriert. Ich kann auch sagen, ich bin jetzt im Training, also ich weiß, was du trainiert hast, ich bin jetzt konstant so bei 11, zwischen 10 und 12 Stunden in der Woche, das ist erstmal eine Basis, da bin ich mit zufrieden, ich kriege das schmerzfrei hin, ich habe jetzt was, worauf ich aufbauen kann.
Ja, viele.
Jetzt muss ich nachziehen.
Ja, also viele haben mich ja auch gefragt, jetzt in den Wochen, ich hatte ja quasi so 8 Wochen, in Anführungszeichen, Notfallvorbereitung nach Nizza. Und war so knapp 2 Wochen raus auf Hawaii, einmal zum Arbeiten, weil ich dann krank geworden bin und es mich auch richtig umgehauen hat. Aber ich habe schon so 22, 23 Stunden in der Woche trainiert und habe ja auch echt relativ harte Sachen, nicht übertrieben harte Sachen, aber wirklich harte Sachen auch gemacht. Und ich wusste natürlich auch, welchen Aufwand ich da reingesteckt habe. Und gerade weil wir das Thema hatten, ich arbeite hier Vollzeit, ich trainiere auch morgens mal um 5:30 und viel häufiger trainiere ich abends noch bis um 11 oder bis um 22:30. Und das ist genau aus dem Grund war mein Mantra für den Tag auch tatsächlich, ich habe mir vorher gesagt, ganz egal was passiert, du wirst dir nicht die Frage stellen, warum du das machst, weil du weißt, warum du das machst und du weißt, was du dafür getan hast.
Ja.
Und da habe ich mich dann noch dran erinnert. Also ganz egal, wie hart es war, ich habe wirklich diese Frage, musste ich gar nicht verdrängen, weil das habe ich mir so reingehämmert, dass ich mich das nicht frage, weil ich weiß wofür und ich wollte das. Und das war mir in jedem Moment klar und das hat mir im Kopf auf jeden Fall sehr geholfen, also das dann auch durchzustehen, weil das stand für mich nie zur Diskussion. Und um auf die Laufstrecke noch einmal darauf zurückzukommen, warum ich dann auch irgendwie so unter, oder mich so gefühlt habe, als wenn ich unter Zugzwang gewesen wäre. Es gab ja alle 7 Kilometer neue Splits beim Laufen.
Ja.
Weil die Laufstrecke, wie gesagt, 3x14 Kilometer, an jeder Seite, man lief hoch, man lief runter. Und einige haben das dann wahrscheinlich gesehen. Ich habe beim Halbmarathon die Führung in der Altersklasse übernommen und war dann 8 Sekunden vor. Und das wusste ich dann bei Kilometer irgendwie 27,5 hatte ich die Rückmeldung von den 8 Sekunden. Also ich bin quasi runtergelaufen in die Stadt und hatte den Rückstand von oben. Da ging es mir aber noch einigermaßen gut. Und dann bin ich als Erster über die Zeitmessung bei 28 gelaufen und 200 Meter später habe ich mich übergeben. Und mir ging es vorher, ich bin vorher schon etwas langsamer geworden, aber dann ging es mir halt richtig elend. Und dann bin ich beim Support, meine Freundin, ich habe extra mit ihr abgesprochen, dass sie ein Whiteboard dabei hat mit Abständen zum ersten und zweiten und beim Marathon halt dann noch die Info dazu, einmal den Rückstand und einmal die Info, wie viel schneller oder langsamer ich laufe. Und dann stand ich halt auf 1 und sie dachte dann auch, ich laufe jetzt vorbei und gehe auf die nächste Runde und ich bin dann angehalten und stehen geblieben und meinte so, ich habe mich gerade übergeben, ich weiß nicht, wie ich jetzt noch eine Runde laufen soll. Dann meinte sie, hey, du kannst jetzt nicht aufhören, du bist Erster. Ich sage, wie viel habe ich denn jetzt nach hinten? Und sie sagt, der zweite ist noch nicht durch. Das letzte, was wir wissen, sind die 8 Sekunden von Kilometer 21. Und dann war halt natürlich dieses, das kann ich mir jetzt nicht, vor allem nicht beim Laufen, kann ich mir das jetzt nicht nehmen lassen.
Ja, ja.
Und dann wusste ich halt nicht, wo derjenige ist. Und dass ich in diesen 7 Kilometern von 21 bis 28 schon mehrere Minuten immer noch gut gemacht habe, weil der Belgier, der hinter mir war und vorher vor mir war, total eingebrochen ist und auch auf der Strecke dann gegangen ist und nicht nur bei der Verpflegung. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht.
Wusstest du, wie er aussieht? Hast du ihn gesehen
an den
Wendepunkten?
Ich wusste bis dahin nicht, wer das ist. Mir war nur wichtig, dass ich die Rückstände habe auf Platz 1 und 2, auch beim Radfahren und dass ich dann die Geschwindigkeiten beim Marathon weiß. Und das war auch so. Aber das Problem ist ja, auf den letzten 14, die dann ja definitiv die schlimmsten des Wettkampfs waren, was sie ja wahrscheinlich immer sind, aber für mich halt auch in dem Fall wirklich, diese Vorstellung, jetzt noch die komplette Runde einmal laufen zu müssen und ich wusste halt nicht, wo der andere ist und mir war klar, du hast jetzt auch auf den letzten 14 Kilometern keine Abstände, weil da stand niemand. Ich musste die komplette Runde laufen und das war dann für den Kopf genau dieses, ja, du musst stehen bleiben und dich kühlen und was trinken, sonst schaffst du es nicht, aber du darfst nicht nachlassen. Du musst alles versuchen, weil in meinem Kopf war es wirklich so, das wird ein richtig knappes Ding. Wenn du jetzt noch langsamer wirst, dann holt er von hinten noch auf. Und dass der geplatzt ist, habe ich da gar nicht mitbekommen. Und weil meine Freundin gesehen hat, wie es mir geht und sie auch dann tatsächlich richtig Sorgen um mich hatte, hat sie sich da von jemandem noch ein Rad geliehen und ist hoch zum Wendepunkt gefahren. Und dann war sie da, als ich knapp um Wendepunkt rum bin. Das war so dann Kilometer 35,5. Und dann hat sie mir nur zugerufen, der Zweitplatzierte geht. Du musst nur irgendwie durchkommen. Der ist schon ganz weit hinter dir. Und da wusste ich, okay, dann wird das jetzt klappen? Und dann war halt das Problem nur noch, also nicht die Platzierung, sondern für mich selbst, dass ich dann aufgrund der ganzen Sachen auch irgendwie ins Ziel kommen musste, was dann zwischendurch für mich persönlich jedenfalls so ein bisschen auf der Kippe stand, habe ich ja gerade schon gesagt, aber ich wusste dann, wenn ich jetzt durchkomme, dann gewinne ich das auch, weil das war dann eine deutliche Ansage und letztendlich waren es ja 18 Minuten. Also ich habe auf der zweiten Hälfte immer noch dann auf denjenigen 18 Minuten rausgeholt. Also der ist wirklich richtig hochgegangen und das war dann auf jeden Fall in dem Sinne beruhigend, aber so richtig daran denken konnte ich natürlich in dem Moment nicht. Also da hatte ich echt andere Sorgen.
Ja.
Aber das war auf jeden Fall besser, als diese Info gar nicht gehabt zu haben. Also wenn ich dann die letzten 6-7 Kilometer auch noch ohne die Info hätte laufen müssen, hätte ich mich vielleicht auch übernommen, weil ich dann gedacht hätte, vielleicht wird das nochmal hängen, vielleicht hätte ich auch mal nach hinten geschaut und geguckt, ob ich auf den Startnummern irgendwas erkenne. Also so sehr war ich da quasi noch in Panik. Und da war die Sorge dann auf jeden Fall weg. Und das war noch so ein bisschen das dazu. Also ich hätte mir mehr Zeit gelassen, wenn ich auf Platz 9 oder 10 gewesen wäre. Aber weil ich einfach diesen Druck von hinten immer noch ab Kilometer 21, als es dann langsam anfing, hatte und wusste, es geht jetzt um den Kampf um Platz 1, um die Hawaii-Quali. Und da war mir halt dann klar, ganz egal, was du jetzt machst, du darfst jetzt nicht nachlassen. Und das war vom Kopf her echt auch eine ganz schöne Aufgabe.
Man reift in so einem Rennen, ja, oder durch so ein Rennen, ja. Man lernt fürs Leben.
Ja.
Das ist das Coole an diesem Sport. Es ist einfach nicht nur nach 90 Minuten ist es vorbei und irgendwer hat Tore geschossen. Ja, also da gibt es sicher auch grandiose Erlebnisse, ja, aber klar. Es ist wirklich was einen, glaube ich, auch nachhaltig prägt dann.
Ja, also muss ich definitiv auch sagen. Das ist gerade mit den Erfahrungen jetzt, weil das Beste an der Sache kommt eigentlich noch. Ich war halt. Ich kenne das ja so, viele wissen vielleicht, wie ich teilweise nach Laufveranstaltungen aussehe. Also ich gebe auch schon immer alles und kann mich auch schon echt ziemlich an den Rand der Kotzgrenze bringen. Also auch regelmäßig. Und das Schöne sonst ist aber, dann liegst du da 2 Minuten, dann atmest du nochmal vielleicht 5 durch und trinkst was und dann läufst du dich...
Dann kommt der zweite ins Ziel und dann...
Nee, aber dann läufst du dich noch 15 Minuten aus und am Abend kannst du quasi wieder was trainieren, so nach dem Motto. Also es geht schnell. Und es war halt jetzt irgendwie ein anderer Schmerz und eine andere Belastung natürlich. Mhm. Und auch im Vergleich zum Beispiel zur Mitteldistanz. Also natürlich kann man sich da so auspowern und alles ausreizen bis zuletzt, aber es ist halt nicht das Gleiche, logischerweise. Mhm. Und ich habe auch natürlich ganz krass gemerkt, was für einen Unterschied das macht, ob du eine Langdistanz, ich sag mal ganz vorsichtig, genießt. Also wenn du das die ganze Zeit machst, ohne die Zielsetzung so schnell zu sein wie möglich, ja, und dann auch mal nachlassen kannst und dir auch dann so...
So ging es mir dieses Jahr in Rot, ja, das ist ein ganz anderer Sport gewesen.
Genau.
Ne? Aber wenn du nicht auf die Uhr guckst und so, das ist was ganz anderes.
Richtig.
Ja? Man kann Langdistanzen genießen, ja, also wer das noch nicht gemacht hat, man kann Langdistanzen wirklich genießen. Ich möchte jetzt mal so diesen Spruch wiederholen, für den jemand anders schon mal ordentlich Shitstorm bekommen hat, damals als Herr Zurbrück Chef von Ironman Europa wurde, da haben wir ein Interview mit ihm gemacht und er sagte, ein Ironman-Finish ist der Gipfel der Lifestyle-Pyramide und dann kamen die ganzen Hardcore-Triathleten aus ihren Löchern und sagten, dass das unverschämt sei, Ironman ist Krieg und so, ja, also in die Richtung ging das fast, ja, aber da ist so viel Wahres dran, man kann diesen Sport genießen, man kann einen unglaublichen Tag mit unheimlich vielen Erlebnissen haben, ja, ohne sich eben an diese Grenze zu bringen, an die man sich bringen muss, wenn man so leistungssportlich sieht, wie du jetzt, wie ich am 29. März es tun werde, ja, und das Schöne ist, man kann ja auch switchen. Ja, also du vielleicht nicht mehr. Ja, also, für dich ist unglaubwürdig, ja, irgendwie, solange du jung bist. Aber ich kann mir jedes Jahr sagen, nächstes Jahr mache ich so und übernächstes Jahr wieder so. Ne? Ja. Das ist so das richtig Schöne an diesem Sport. Ja. Du bist keiner Mannschaft irgendwas schuldig oder so.
Das stimmt. Aber ich habe halt gemerkt, was das dann für ein schmaler Grat ist, wenn du das eben nicht machst.
Ja.
Und dich jedes Mal in dem Moment, wo du anfangen willst, nachzulassen, dazu bringst, weiter Gas zu geben.
Ja,
und dich jedes Mal neu daran erinnern musst, dass du hier dich gerade an dem... Klar, Langdistanz ist jetzt nicht Sprint, an dem machbaren Limit, es sind natürlich ganz andere Geschwindigkeitsbereiche, aber wenn du dich an dem machbaren Limit bewegen willst, dass du dich da immer wieder dran erinnern musst und dass es halt dann auch dazu führt, dass du unter Umständen da komplett alle bist. Also deswegen meinte ich gerade, es ist so verlockend in den Momenten, wo man merkt, wenn ich jetzt nachlasse, dann ist das erstmal relativ locker, dann kann ich erstmal durchatmen. Aber wenn du dich immer dazu treibst, da dran zu bleiben, dann ist natürlich die Erschöpfung am Ende auch eine ganz andere und die Entwicklung des Rennens auch. Und das habe ich
halt. Und das macht den Siegertypen aus, dass der dann mental da dran bleiben kann. Ja, weil das ist, glaube ich, das Allerschwerste, dann mental dran zu bleiben.
Ja, und das war für mich halt die Herausforderung dann auf der letzten Laufrunde, weil ich hätte so viele Ausreden gehabt und mir ging es dann auch echt mit dem Magen und so schlecht und einfach auch die Tatsache, dass ich immer wieder daran erinnert wurde an der Verpflegungsstation, okay, du kannst dich jetzt kühlen, aber du kriegst auch nichts mehr runter, du kannst nichts Süßes mehr nehmen, war halt auch hart, weil du natürlich dann nicht weißt, was passiert jetzt beim nächsten Kilometer, es ist noch über eine halbe Stunde, wie entwickelt sich das jetzt noch, wenn du gar keine Energie mehr zuführst? Das sind ja auch so Fragen, die kannst du dir in dem Moment gar nicht beantworten. Ja, aber das Ding nach dem Ziel war dann, die Erfahrung, auf die hätte ich einfach gern verzichtet, weil ich hab das ja als Beispiel genannt, weil man sich danach ja auch freuen kann. Also du liegst dann da und du bist erstmal platt, aber wenn dir dann irgendwie was Tolles gelungen ist, freust du dich danach. Aber mir ging es halt im Ziel durch den Magen so schlecht, ich hatte so Magenkrämpfe, dass ich erstmal im Ziel saß, irgendwie zusammengekrümmt eine Stunde, immer wieder auch noch Würgereize hatte. Ich konnte mein Rad dann letztendlich nicht selbst abholen, ich musste ins Hotel gefahren werden und im Nachhinein habe ich jetzt auch erst verstanden, dass es dadurch, dass ich kein Wasser trinken oder nicht genug Wasser getrunken habe, der Magen war das eine und das andere war, direkt nach dem Rennen war ich einfach komplett dehydriert. Also ich hätte auch ins Medical Tent gehen sollen, weil letztendlich war das Resultat davon, ich war im Hotel, habe mich einfach ins Bett lang hingelegt, hatte dauerhaft Magenschmerzen und war so noch irgendwie im Delirium. Also ich weiß auch noch immer noch alles. Ich konnte zwar in dem Moment nicht so richtig sprechen, aber ich habe auch immer signalisiert irgendwie jetzt auch im Nachhinein. Das war kein Problem. Aber ich war so kraftlos und hatte, also letztendlich, weil ich dehydriert war, dass mir stundenlang immer nur so ein paar Schlücke Wasser mit Zucker und Salz gegeben wurde. Mehr konnte ich auch nicht zu mir nehmen wegen des Magens. Irgendwann habe ich dann angefangen, Weißbrot zu essen, weil ja auch mein Magen komplett leer war. Mhm. Und das war einfach unschön, weil ich konnte den Moment an sich einfach auch danach nicht genießen. Also ich bin dann quasi über so einen Seitenausgang aus der Finishline-Area raus, weil ich ganz drumrum den Weg gar nicht geschafft hätte und musste dann quasi von beiden Seiten gestützt werden und so. Das war einfach, ja, das sind echt keine schönen Erinnerungen, weil ich einfach immer noch weiß, wie weh das tat. Und wenn ich daran denke, dass das Resultat davon ist, dass man halt ein Ironman mit der Herangehensweise macht, war mein erster Gedanke auch danach, ey, du hast echt Angst davor, das nochmal zu machen. Das willst du eigentlich nicht. Mhm. Also so mittlerweile, weil ich auch weiß, woran es gelegen hat, kann ich mich da wieder so ein bisschen mit anfreunden. Aber es war schon sehr, sehr abschreckend. Mhm. Weil, ja, also jetzt an der Stelle genug Selbstmitleid. Eine witzige Sache noch hinterher. An dem Abend, irgendwann 5 Stunden später, ging es mir halbwegs wieder gut. Da habe ich halt ein bisschen von dem Wasser getrunken und so. Und mein Magen war wieder halbwegs stabil. Und dann kam auch das erste Mal so richtig die Freude durch bei mir, weil ich mich da wieder bewegen konnte, ohne dass was wehtut und so. Also jetzt nicht muskulär, sondern halt die unguten Schmerzen, die man dann halt hat. War dann irgendwie, ja, hab mich so gefreut, dass es im Hotel gab es noch bis in die Nacht Pizza. Weil Zielschluss war ja erst auch um 0.30 Uhr und dann gab es im Hotel Pizza. Und ich natürlich auf dem Zimmer gewartet, aber meine Freundin dann zur Feier des Tages Hawaii-Pizza besorgt. Wir dann natürlich nicht drüber nachgedacht, ich auch nicht. Magen war halbwegs stabil und ich hatte natürlich Hunger. Ich meine, ich habe einen Ironman an dem Tag gemacht und dann auch noch den Magen entleert. Ich konnte einfach quasi alles essen. Das hätte ich aber mal die Folgen bedenken sollen. In dem Moment habe ich nämlich Hawaii-Pizza gegessen und bin in der Nacht um 2 Uhr wach geworden. Und dann kam wieder alles raus. Und dann ging es mir am nächsten Tag wieder so schlecht. Bis Nachmittag. Und dann hatte ich wirklich Glück, dass ich irgendwie 2 Stunden vor der Siegerehrung und vor der Slotvergabe mich wieder so gefangen habe, dass ich da ohne Schmerzen hingehen konnte. Auch noch beim Abendbuffet da was essen konnte. Also da war es dann wieder gut. Aber letztendlich habe ich 1,5 Tage gebraucht, um mich davon zu erholen. Ja, es war halt wie, ja, also so dauerhafte Magenschmerzen einfach gehabt. Und ja, wie schon gesagt, es gibt gute und schlechte Schmerzen, dass muskulär was wehtut, dass man Muskelkater hat und so, das ist alles völlig in Ordnung, aber ja.
Du redest schon wie ein Frodeno, der hat das auch gesagt.
Ja, ich glaube, so geht es ja jedem Sportler irgendwie, deswegen macht man es ja auch.
Ja, ich meine, es fühlt sich ja auch, ich finde, das beste Gefühl, was man haben kann, ist einen sich regenerierenden Körper unter sich zu haben.
Ja.
Ne, das ist irgendwie ein cooles Gefühl, man weiß, was man getan hat. Ne? Es gab diesen Spruch, es fühlt sich nicht gut an, es zu tun, aber es fühlt sich toll an, es getan zu
haben. Ja, richtig. Ne?
Ja. Und das ist, glaube ich, beim Ironman. Und ich kann dir versprechen, das hat ja Andreas Niedrig, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt, das nächste Rennen wird anders, weil jedes Rennen anders ist.
Ja.
Ne? Also wenn ich mich an die 3 Läufe bei meinen letzten 3 Langdistanzen, die ich ja in den letzten 2 Jahren gemacht habe, erinnere, Hamburg, Schmerzen, durchgebissen, echt so richtig am Limit, mehr ging nicht, es hat höllisch wehgetan, ich war völlig fertig, ja. Und dann habe ich ja 6 Wochen später Italien gemacht. Ich bin die gleiche Schwimmzeit geschwommen, ich bin die gleiche Radzeit gefahren, ich bin die gleichen ersten 10 Kilometer gelaufen. Und in dem Moment, wo es weh tut, war es fast ein aktiver Beschluss von mir: Frank, das kannst du nicht nochmal so wie vor 6 Wochen in Hamburg. Das kriegst du nicht hin.
Ja.
Und ab dann habe ich es austrudeln lassen. Das war deutlich entspannter.
Ja.
Ne? Da war ich einfach im Kopf noch nicht so weit.
Ja.
Und dieses Jahr in Rot, da habe ich, das war ja insgesamt meine 8. Langdistanz, ich habe es noch nie geschafft, so gut in einen Tunnel reinzukommen beim Laufen. So ab Kilometer 10 bis 25, sage ich mal, wo ich echt im Tunnel war, wo ich keine Schmerzen gespürt habe, wo es gut vorwärts ging, bis dann das Ende meiner antrainierten Reichweite gekommen war. Und dann ging es einem so, wie es einem halt geht, wenn man nicht genug Laufkilometer hat. Ja, und es wird auch beim nächsten Rennen wieder anders.
Ne? Ja, ich hoffe halt, dass ich auf Hawaii dann nicht den schwarzen Tag erwische, den richtig üblen Tag, wo dann gar nichts mehr geht, den man halt irgendwann vielleicht auch mal bei einer langen Distanz hat. Ich weiß auf jeden Fall, was ich ändern muss, und das werde ich auch machen und werde mich damit nochmal beschäftigen, was Ernährung halt angeht und Verpflegung, und versuchen, das irgendwie nochmal so zu simulieren, ohne eine lange Distanz machen zu müssen. Das ist halt immer die große Frage. Ich meine, es kam bei mir jetzt auch erst nach 7 Stunden, so lange trainierst du nicht am Stück vorher. Das heißt, einige Sachen kannst du einfach nicht bis zuletzt simulieren und hervorsehen, und diese Ungewissheit ist ja auch irgendwie das Reizvolle. Und das, ja, also da habe ich auf jeden Fall viele Ansatzpunkte und ja, hoffe natürlich, dass ich das besser hinbekommen auf Hawaii. Also,
das heißt, wie ist dein Fahrplan jetzt? Hawaii steht 10. Oktober 2020.
Ich habe mir noch keine großen Gedanken gemacht. Ich würde gerne wieder Mitteldistanz Deutsche Meisterschaft machen. Die ist dann Mitte, Ende Juli. Das wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, um danach vielleicht eine Woche ruhig zu machen und dann die Hawaii-Vorbereitung zu starten. Also bis dahin quasi die bestmögliche Mitteldistanzform aufbauen und von da dann die langen Sachen zu machen. Mir war es halt wichtig, dass ich jetzt über den Winter noch ganz kurze Sachen trainieren kann, um meine Grundschnelligkeit grundsätzlich auch noch weiter auszubauen. Das werde ich auch beibehalten und dann mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich bin auch direkt bei der Rückreise krank geworden, habe jetzt seitdem auch wirklich gar nichts gemacht, aber das fühlt sich auch mal gut an. Also von daher, das ist besser.
Das hast du dir verdient.
Ja, einen besseren Zeitpunkt hätte es dafür ja auch nicht geben können. Also ja. Das war ein bisschen vorprogrammiert nach den ganzen Strapazen und auch mein Immunsystem und Körper, der auch natürlich extrem angegriffen war. Aber gut, das gehört vielleicht auch dazu. Ist vielleicht auch gar nicht mal verkehrt.
Ja, aber du willst sicher auf Hawaii nicht nur finishen, oder?
Jetzt wir kennen uns lange genug, Simon. Zwingst du mich schon wieder zu Ansagen hier?
Nein,
also es ist ja das Gleiche vorher. Andreas hat das ja auch gesagt in der Reisegruppe, in der wir waren. Einige, die meine Leistungen nicht oder mich dann auch nicht kannten, für die das dann so ganz schön ambitioniert rüberkam, wenn dann so ein 23-Jähriger sagt, ja, erste Langdistanz, ey, ich würde schon gern unter 9 Stunden. Also ich habe nie, das meinte ich ja letzte Woche auch, ich habe nie so gesagt, ah, ich komme hierher und mach das und so weiter, sondern ich meinte so, ich traue mir schon zu, wenn alles läuft, dass ich unter 9 Stunden schaffe. Und beim Laufen würde ich gerne um die 3 Stunden laufen. Und das ist aufgrund meiner Unterdistanzleistung ja auch ein Ziel, was man haben muss. Also man kann ja nun nicht immer irgendwie so tief stapeln, dass dann alles ein Erfolg ist, was darüber ist, sondern das war ja in dem Fall jetzt auch einfach so. Ich wusste, ich will nach Hawaii, ich muss dafür gewinnen und das war dann natürlich auch mein Ziel und damit musst du dich ja auch motivieren. Und genauso ist es für Hawaii auch. Also mein Traum wäre natürlich dann zur Siegerehrung zu kommen und da müsste ich dann Top 5 mitmachen und ich weiß, wie schwer das ist, aber für irgendwas in den Monaten muss ich es halt tun und wenn es dann nicht klappt und ich irgendwie 13. werde oder komplett hochgehe, also ich kenne auch welche in meiner Altersklasse, die dieses Jahr auf Hawaii dann wirklich, also echt einen Wandertag gemacht haben, wo man vorher gesagt hätte, die können echt um Titel mitreden und die sind dann 25., 35. geworden. Das läuft dann halt manchmal so. Das kann ja immer passieren. Das kann ja auch jedem passieren.
Das
aber
kann auch im Profibereich passieren.
Natürlich, das passiert ja auch regelmäßig im Profibereich, gerade auf Hawaii. Aber das wäre so das Ziel, was ich mir auf jeden Fall setzen würde.
Ja. Also liegt ein spannendes Jahr vor dir.
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon drauf. Genieße es gerade jetzt noch wirklich nichts zu tun, aber freue mich auch an auf alles, was kommt, weil wer weiß, wann man die Chance nochmal bekommt. Wenn das jetzt nicht geklappt hätte mit dem Slot, hätte ich das für ein paar Jahre auch erstmal sein lassen mit Langdistanz. Ich habe ja auch immer gesagt, ich habe es gemacht, weil die Umstände gepasst haben. Und ich bin, da können wir jetzt gut an den Anfang des Rennens springen, ich bin trotz aller Nervosität und Aufregung mit so einem Schmunzeln und Lächeln ins Wasser gegangen, weil ich wusste, selbst wenn das Rennen jetzt total scheiße wird, hattest du echt eine schöne Zeit hier. Weil das wirklich, generell, ich war ja noch nie in Mexiko oder auf Cozumel, aber die Woche davor auch, was ich oder wir in dem Fall alles gemacht haben und die ganze Zeit da, das überhaupt mal zu machen und erleben zu können, war schon so viel wert, dass ich dachte, okay, selbst wenn das Rennen jetzt nicht läuft, dann hattest du echt eine schöne Zeit und auch, ja, kann man nicht wirklich Urlaub nennen, ich weiß, wenn man einen Wettkampf hat, aber es hat sich auf jeden Fall trotzdem so angefühlt.
Sehr schön.
Also, und das war schon mal so diese Sicherheit, das hast du jetzt auf der sicheren Seite. Also das nimmst du auf jeden Fall mit nach Hause und alles, was jetzt im Rennen passiert, ist eine Zugabe. Und das war auch auf jeden Fall ein schöner Gedanke, weil das habe ich mir nicht auferzwungen, das habe ich wirklich so gesehen. Also ich habe nicht versucht, mir das einzureden, sondern das war wirklich so dieses, hey, schau dir das an, wo du hier gerade bist, schau dir die Schwimmstrecke an, so versuch es einfach irgendwie aufzusaugen und alles vorher, die ganze Kulisse, das gibt's sonst nicht, das erlebst du auch so schnell erstmal nicht wieder und dass du das überhaupt erlebst und die Chance hast, das zu machen, das hätte ich ja vor ein paar Jahren auch nie gedacht und da war ich in dem Moment auch einfach so dankbar für die Gelegenheit und die Chance, dass das erstmal das war, was mir einfach schon da in dem Moment niemand nehmen konnte, ganz egal, was dann danach jetzt folgte. Dass es beides geklappt hat, ist natürlich optimal. Ich könnte glücklicher nicht sein mit dem Ergebnis. Und was mich vorm Rennen auch einfach extrem motiviert hat, also natürlich alle Nachrichten, alle, die mitfiebern, natürlich auch gerade die, die immer dabei sind und die da auch so ihren Anteil dran haben, ob das Familie ist, Freunde, Freundin, Trainingspartner und in jeglicher Art und Weise. Aber es gab 3 Nachrichten, die mich besonders motiviert haben und die dann vorm Rennen auch so rechtzeitig kamen, dass ich wusste, an die erinnerst du dich im Rennen, wenn es hart wird. Und das war einmal Dan Lorang, der mir dann persönlich noch geschrieben hat und meinte, versuch's irgendwie zu genießen, viel Glück, viel Erfolg und überrasch dich selbst. Und an dieses überrasch dich selbst musste ich spätestens denken, als ich vom Rad gestiegen bin und gesehen habe, dass ich einen 39er Schnitt gefahren bin, was ich mir vorher definitiv nicht ausgerechnet hätte. Also ich hätte so gedacht, das liegt so zwischen 37,5 und 38 vielleicht. Und da wusste ich dann, okay, das kann ein richtig schneller Tag werden, wenn du den Marathon jetzt nicht komplett versaust, dann schaffst du es auch auf jeden Fall unter 9 Stunden. Mhm. Und das war das Erste. Dann Andreas Rehlert. Mit dem war ich auf Hawaii an dem Freitag vor dem Rennen, Freitagmorgens noch für einen 30-Kilometer-Lauf verabredet, weil wir zu dem Zeitpunkt dann wussten, dass wir beide in Cozumel starten wollen. Dann musste ich leider absagen, weil ich krank geworden bin und meinte dann ja irgendwie, sorry, ich irgendwie bin krank, geht wirklich gar nichts, aber wir holen den langen Lauf dann in Cozumel nach. Und dann hat er gesagt, okay, machen wir, verschieben wir es. Und dann hat er mir noch geschrieben, so nachdem du jetzt unseren Langlauf auf Hawaii absagen musstest, muss ich unseren Langlauf in Mexiko absagen. Aber irgendwie viel Erfolg, erste Langdistanz, auch dann genieße es und irgendwie ich drücke die Daumen. Und dass mir Andreas Rehlert irgendwann mal sowas persönlich schreiben würde, ich meine, ich habe ja angefangen mit dem Sport, da war ich einfach der größte Fan von diesen Leuten. Und dass irgendwie 4-5 Jahre später mal so ein Szenario zustande kommt und ich in, das war wirklich so ein Moment, als ich das gelesen habe, habe ich echt gedacht, du bist gerade in Mexiko, wirst einen Ironman machen und Andreas Rehlert hat dir gerade geschrieben und einfach so diese Erinnerung, welchen Verlauf das alles genommen hat. Und da war ich einfach so glücklich in dem Moment. Ja, total. Also das war echt, ja, das vergesse ich auch nicht. Ich habe mit ihm auch mal bei einem Wettkampf dann Fotos gemacht und so, da war ich auch noch entfernt davon, hier zu arbeiten. Und das war, ja, da erinnere ich mich einfach sehr gern dran, weil das ist was für mich immer noch was total Besonderes. Und dann Ariel Tveiten, der mir auch noch viel Glück gewünscht hat, das ist natürlich auch
der Trainer der Norweger.
Genau, der Trainer der Norweger. Und das war natürlich auch eine schöne Sache. Und ja, und an den Spruch von dir, den du mir geschrieben hast, habe ich mir auch so im Kopf zurechtgelegt, dass jedes Mal, wenn es dann anstrengend wird, ich mich daran erinnere, auch wenn es weh tut, es zu machen aus dem Grund, weil andere es gern tun würden und es nicht können und ich darf es jetzt machen.
Ja, die Lorbeeren gehören nicht mir.
Ich weiß.
Das hat mir nämlich Andreas Niedrig geschrieben vor meinem ersten Ironman nach 19 Jahren Pause hier in Hamburg damals. Ich glaube, er wollte auch starten, war verletzt und er hatte mir ziemlich genau wortwörtlich, er ist ja ein Fan der Sprachnachrichten, auf die Mailbox gesprochen. Bei jedem verfickten Kilometer, der so weh tut, denk an die Leute, die den gerne machen würden.
Ja.
Und das hat mich getragen durchs Rennen.
Ja,
hab ich nur also, gedacht, geil, genau. Ich kann das hier machen. Ja. Weil es mir gut geht, ja, weil es mir rundherum gut geht, weil wir wissen alle, Ironman, man muss körperlich fit sein, man muss in einem stabilen sozialen Umfeld sein, wo Menschen das mittragen, wo Menschen dich tragen.
Ja
und man muss sich es auch irgendwo leisten können. Es
Richtig.
Ist und bleibt ein teures Hobby und er hatte so recht.
Ja, und da musste ich auch dann wirklich dran denken und jedes Mal, wenn ich wie jetzt einfach nur erkältet bin oder mal Verletzungen hatte, die Achillessehnenprobleme, die ich für ein paar Tage hatte vor Nizza.
Oh ja, ich kann ein Lied davon singen.
Ja, genau. Und das sind immer die Momente, wo man ja so ein bisschen wachgerüttelt wird. Und man ist so vertieft in dem Training und alles muss perfekt laufen. Und wenn dann wirklich so mal dieser Einbruch kommt, dass nicht nur mal die Trainingsdaten nicht gestimmt haben, sondern du einfach nichts machen kannst, dann geht es mir jedenfalls immer so, da besinne ich mich darauf zurück, dass ich das in erster Linie. Ich mache zwar Leistungssport, aber ich mache es in erster Linie, weil es mir Spaß macht, weil ich es gerne tue und weil es mir fehlt, wenn ich es nicht machen kann. Mhm. Also wenn ich die Wahl habe, so wie jetzt, oder wenn ich dann zumindest wieder komplett gesund bin, so ich lasse mein Training ausfallen, weil es mir nicht gut geht und irgendwie ich mal heute auch nicht will oder was anderes vorhabe, das ist immer noch eine Option. Aber wenn du verdammt dazu bist, irgendwie Pause machen zu müssen, weil dir was wehtut, dann ist es ja eine ganz andere Wahrnehmung. Und da muss ich dann auch dran denken, so alle, die das gar nicht machen können, aus welchen Gründen auch immer, so stell dich nicht so an.
Ja.
Auch ein schöner Tipp, der mir noch mit auf den Weg gegeben wurde oder ein schöner Spruch ist, sei auf der ersten Hälfte kein Idiot und sei auf der zweiten Hälfte kein Weichei.
Da ist viel dran, ne?
Ja, ne? Und das hat mir echt geholfen. Also ich bin ja echt so ein Fan davon, gerade weil ich wusste, dass es jetzt noch was ganz anderes sein will als bei der Mitteldistanz. Ich habe mir auch verschiedene Profi-Zitate, die ich entweder selbst mal beim Arbeiten miterlebt habe oder die einfach für mich irgendwie so eine Bedeutung auch haben, habe ich mir auch so zurechtgelegt für verschiedene Situationen. Und ich habe so dieses Ritual vor Hauptwettkämpfen oder vor wichtigen Wettkämpfen. Ich gehe am Abend vorher relativ spät immer noch so eine Runde raus für mich. Zu Hause dann irgendwie so meine Runde ums Dorf. Da war es jetzt halt ein sehr schöner Strand in der Karibik. Das war eine schöne Alternative. Hör dann tatsächlich Musik, die ich nur vorm Rennen höre, weil die sonst irgendwie quasi ihren Effekt verliert. Da glaube ich tatsächlich dran, weil da, also ich habe da echt so einfach Lieder, die spare ich mir für die Momente auf und dann werde ich auch tatsächlich irgendwie emotional und das ist dann was Besonderes für mich. Und dann durchdenke ich irgendwie so den ganzen Weg bis dahin nochmal und lege mir so zurecht für mögliche Szenarien, wie ich damit umgehe. Und da habe ich das halt alles quasi mit untergebracht und das hat auch tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Also das werde ich definitiv wieder so machen. Und weil es einfach so dieses Gefühl gab für die Momente im Rennen, für die Abschnitte, wo ich gerade bin, wie lange ich schon im Rennen bin, ich habe das dann einfach nur noch abgerufen. Mhm. Und ich hatte so das Gefühl, da einfach immer, weil ich wusste, was jetzt auch kommt und weil ich immer was parat hatte, ich war darauf vorbereitet. Und ich glaube, dass das für die mentale Vorbereitung nicht besser hätte sein können. Also das war wirklich, das hat wirklich gut funktioniert. Und bin ich froh, dass das geklappt hat auf jeden Fall.
Also sind wir wieder bei Zurbrück. Ein Ironman-Finish ist der Gipfel der Lifestyle-Pyramide. Ich finde, er hat recht. Auch wenn es am Ende mit Delirium zu tun hat. Manche machen das jedes Wochenende, besaufen sich samstags, sind im Delirium. Das ist deren Lifestyle, über die Ziellinie zu laufen. Und auch wenn es einem dabei nicht so gut ist, das ist unser Lifestyle. Und
richtig.
Ja, den teilen wir gerne mit unserer Community. Und es ist einfach, ja, ich bleibe dabei, es ist irgendwie der schönste Sport der Welt. Egal auf welchem Niveau und mit welchen Ambitionen man ihn betreibt.
Ja, also ich glaube, der größte Unterschied ist zu anderen Sportarten einfach, Sport ist ja grundsätzlich emotional und knüpft auch Kontakte wenn mehrere Leute beisammen sind, die eine Leidenschaft verfolgen, ganz egal in welchem Sport, führt das zu einer besonderen Atmosphäre und besonderen Momenten. Das habe ich auch wieder so wahrgenommen, der jetzt etliche Male schon bei Ironman-Veranstaltungen gearbeitet hat. Wenn man als Teilnehmer da ist und gerade beim ersten Mal, ist die Atmosphäre halt eine ganz, ganz andere. Ja, die Anspannung eine ganz, ganz andere. Und ich habe es wirklich zum Großteil sehr, sehr genossen, das so wahrzunehmen. Mhm. Und ich glaube, das gilt für alle Sportarten. Aber ich glaube, unser Sport ist einfach mit mehr Emotionen und Gefühlsachterbahn verbunden, weil körperliche Anstrengung da beispielsweise über einer taktischen Komponente oder technischen Fähigkeiten steht. Es ist letztendlich geht es darum, sich an sein Limit zu bringen. Und Grenzerfahrungen sind immer das, was einen meisten irgendwie auch bewegt und prägt, gerade das, was du gesagt hast. Also so in Ballsportarten oder so, das ist auch emotional. Da kannst du auch Erfolge feiern, Sachen erleben. Aber du hast von der körperlichen Anstrengung her keine Grenzerfahrung. Und du musst dich nicht außerhalb der Komfortzone bewegen, was das angeht. Und ich glaube, diese Sportarten, ob es Triathlon ist, ob es Laufen ist und irgendwie Radsport, Einzelschwimmen, das sind halt die Momente, die dafür sorgen, dass man das vielleicht auch anders wahrnimmt. Deswegen würde ich das auch genauso unterschreiben, dass diese Sportarten, Ausdauersportarten, aus dem Grund was mit einem machen, weil man den inneren Schweinehund einfach viel, viel häufiger überwinden muss und auf verschiedene Art und Weisen und Intensitäten als jetzt bei anderen Sportarten.
Mhm. Ja. Und wir sind ja auch verwöhnt, ja. Also wer mal außerhalb eines Wochenendes im Juli den Solarer Berg hochgefahren ist,
ja,
der genau. Weiß, oh, das ist das, wovon die alle reden. Ja. Aber an diesem einen Tag im Jahr, ne?
Richtig.
Da ist das alles einfach ganz anders.
Ja, richtig.
Also, ja.
Ja.
Gut. Also, Cozumel, Simon, nochmal Respekt, herzlichen Glückwunsch. Die Karawane zieht weiter im weitesten Sinne des Wortes. Du bist schon, wir schicken dich morgen in die Wüste.
Ja, richtig. Berichterstattung, diesmal nur zum Arbeiten.
Genau.
Groß bewegen werde ich mich da nicht. Ironman 70.3 Bahrain mit einem ziemlich starken Startfeld. Ja, bin ich gespannt. War ich vor 2 Jahren ja schon mal. Schauen wir mal.
Ja, und du bist rechtzeitig zum nächsten Podcast wieder da.
Ja,
genau. Am Dienstag reden wir über deine Erfahrung dann. Ja.
Ja, das wird auch sicher
interessant. In einem warmen Land.
Genau, an der Stelle, alles, was ich jetzt irgendwie natürlich nochmal ausführlich erzählt habe, ich werde auch noch eine Reportage schreiben.
Triathlon 176,
genau
für die vor Weihnachten.
Aktuelle Ausgabe. Und genau, eine Sache, die mir noch eingefallen ist, weil ja so viele auch sich bei den Schwimmzeiten gewundert haben. Die Strecke ist tatsächlich nicht zu kurz. Wir sind ja eine Punkt-zu-Punkt-Strecke geschwommen in Cozumel und die Strömung kommt da an 350 Tagen im Jahr von hinten. Wenn man einen von den 15 Tagen erwischt, wo sie von vorn kommt, dann wäre ich wahrscheinlich 1,15 geschwommen. Aber genau, also die Strecke ist tatsächlich vermessen und passt auch. Man hat nur ein bisschen Unterstützung und vom Verhältnis her bei den Schwimmzeiten hat das ja auch gepasst. Von daher kann man aber so ein bisschen abziehen, weil die Radstrecke ist tatsächlich knapp 2 Kilometer zu lang. Also steht doch noch so ein bisschen, kann man die Zeit auf jeden Fall doch noch so als offizielle Zielzeit nehmen.
Ja.
Ja.
Ja, was wir beide verpasst haben, ich habe mein 25. Abi-Jubiläum gefeiert mit ganz vielen alten Freunden, wo auch ganz viel Triathlon-Thema war. Ja, also
echt?
Ich habe mich gewundert, wie viele Leute mich auf Jan Frodeno angesprochen haben oder wie viele Leute verfolgt haben, was ich in Rot gemacht habe mit Kameras und so weiter.
Das ist ein gutes Zeichen.
Von denen nie gehört zwischendurch, aber die Leute verfolgen es. Oder einer sagte, ich bin NBA-Fan, ich gucke mir gerne NBA-Geschichten auf YouTube an und dann war der Film zu Ende und das nächste, was kommt, ist Jan Frodeno mit Frank Wechsel.
Ja, ist auch witzig.
Ja, also von daher war ich nicht da. Du hast gesagt, du warst krank, aber es war die große Selfish Night of the Year am Samstag in der neuen Stadthalle in Langen mit unseren Triathlon Awards.
Ja.
Ja, die beiden Preise für die Sportler waren erwartbar von euch da draußen gewählt, ja, mit großem Vorsprung gewonnen als Triathleten des Jahres, haben unsere beiden Hawaii-Sieger Jan Frodeno und Anne Haug. Das hat uns nicht sonderlich überrascht.
Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war jetzt die 10. Vergabe der Triathlon
Awards. Es war die 10., ja, die Awards machen wir schon ein bisschen länger, aber zum 10. Mal die große Bühne in Langen, die 10. Selfish Night.
War es in der Zeit schon mal so, dass ein Hawaii-Sieger nicht gewonnen hat?
Oder ja, ein Jahr vorher.
Ja, richtig.
Ein Jahr vorher. Ja. Patrick Lange hat Hawaii gewonnen, Jan Frodeno ist Triathlet des Jahres geworden.
Und davor, also wenn man mal so ein paar Jahre zurückdenkt, auch bei internationalen Erfolgen, war es da immer der bestplatzierteste Deutsche auf Hawaii?
Müsste ich tatsächlich nachschauen.
Also 2013, da ist also, ja wahrscheinlich nicht Frederik van Lierde gewählt worden, war es?
Nein. Ja. Ne? Also bei den Frauen war es ja oft so, dass mangels deutscher Siege, den wir jetzt dieses Jahr hatten, es immer noch eine deutschsprachige Alternative gab.
Ja.
Ne? Daniel Rief. Müsste ich tatsächlich nachschauen.
Ja.
Ne? Aber dieses Mal eindeutiges Ergebnis, fast 90% der Stimmen für Jan Frodeno.
Ja.
Ne, vor Sebastian Kienle und Patrick Lange, der dann als Dritter noch 1,9% der Stimmen bekommen hat, also ein starker Abfall. Die knappste Entscheidung gab es bei den Mitteldistanzen, der Allgäu-Triathlon zum ersten Mal, Mitteldistanz des Jahres, nachdem das eigentlich irgend so ein Kraichgau-Abo war die letzten Jahre, hat der Allgäu-Triathlon da tatsächlich auf der Mitteldistanz mit einem genialen Konzept, ich war ja auch vor einem Jahr da am Start, für ganz viel alten, neuen Wind gesorgt. Ja, das Rennen gibt es ja schon ewig, eine der ältesten Veranstaltungen im Lande. Ich glaube, die älteste durchgehend ausgetragene. Ne, und ansonsten altbekannte Gesichter, Kurzdistanz des Jahres, der ITU-Triathlon, der Hamburg Wasser World Triathlon, wie er offiziell heißt hier in Hamburg. Auch eine große Teilnehmerzahl, perfekte Orga, Riesenevent, gerade für viele Einsteiger, auch für viele einmal im Leben Triathleten, das Event. Und auf der Langdistanz Challenge Rot.
Damit hätten wir gar nicht gerechnet.
Ja. Ich mache mir ja manchmal noch ein bisschen Spaß. Ich habe Felix Walkshöfer noch eine Nachricht geschrieben. Felix, tut mir leid, dass ich dir heute Abend zum ersten Mal nach vielen Jahren keinen Pokal überreichen
kann. Ja, okay. Weil du nicht.
2019 ist ein besonderes Jahr. Ne? Und dann habe ich erstmal das Handy weggelegt, ne? Und habe irgendwann gesehen, er hat es gelesen. Da habe ich irgendwann geschrieben, ich bin heute nicht dabei, ich feiere 25 Jahre Abi, ich wünsche euch viel Erfolg bei den Awards. Und er schrieb nur zurück, Mom wollte schon umkehren auf der Autobahn. Ne? Ja. Ja, und du hast ihn jetzt nochmal besser kennengelernt, der Lifetime Award, den wir als Redaktion vergeben, in diesem Jahr an Hannes Blaschke. Es ist 35 Jahre her, dass er seine großen Zeiten auf Hawaii hatte, aber er hat in den 35 Jahren eine ganze Menge gemacht, das ganze Unternehmen Hannes Hawaii Tours aufgezogen, die eben Trainingslager anbieten. Also es hat angefangen mit den Hawaii-Reisen, dann kamen immer die Trainingslager dazu, dann Wettkampfreisen, du warst jetzt bei einer dabei. Hannes war selber vor Ort.
Genau, ja, und da kann ich auch echt nur sagen, das war wirklich fantastisch. Also es war echt hervorragend organisiert, gab und gibt dann nichts auszusetzen. Und man hat auch gemerkt, wie viel Spaß Hannes selbst daran hat, diese Reise zu organisieren. Weil da echt, also ich glaube, das 8. oder das 9. Jahr war er da und welche Begeisterung er immer noch dafür hat und wie gut er sich natürlich auskennt und welche Tipps er geben kann. Das ist, da hat man schon auf jeden Fall sehr gemerkt, dass er das mit Leidenschaft macht. Und man musste sich auch wirklich da um nichts kümmern und war auch eine lustige Truppe, also ziemlich bunt gemischt und auch trotzdem hat das alles sehr gut funktioniert. Ich habe ihn auch noch darauf angesprochen, wir haben ja vorm Rennen im Podcast noch drüber gesprochen, was seine Liegestützfähigkeiten, die hat er ja, wenn ich das richtig gesehen habe, in Langen auf der Bühne auch nochmal gegen Daniel Unger präsentiert und dann gewonnen.
Er hat ihn kürzer gezogen, ja, ich wollte sagen.
Ja, du hast mir ja den Tipp gegeben, dass Hannes jemals nur einmal ein Duell verloren hätte, irgendwie auf Hawaii auf dem Boot oder so.
Ja.
Ja, genau. Und auch generell falls Hannes das hört, riesiges Dankeschön für alles vor Ort. Das, ja, wie gesagt, hätte nicht besser laufen können. Und auch generell, Hannes ist ja auch so ein Typ, viele von den Zuhörern haben ihn sicherlich mal erlebt oder gesehen. Der ist ja auch wirklich für jeden Scherz und jeden Scheiß zu haben. Also echt eins der Highlight war auf jeden Fall, dass in Cozumel ein gelber Käfer steht, mit dem er dann rumfährt und den man sich auch mal ausleihen darf. Und dann, als unsere Reisegruppe von Hannes Havaitus war relativ erfolgreich. Wir haben, ich glaube, irgendwie 8 oder 9 Pokale abgestaubt. Und dann alle, die einen Pokal hatten, sind dann in den Käfer eingestiegen, hingestellt hinten und alle irgendwie, die raufgepasst haben. Und dann sind wir ist Hannes gefahren und dann mit den Pokalen im Käfer und dann haben wir auch gefilmt. Und dann vor dem Hotel gab es so einen Kreisverkehr quasi, also noch auf der Hotelanlage. Und sind wir vom Eingang losgefahren und die anderen Supporter und Mitreisenden aus der Gruppe standen dann Spalier und haben dann Laola gemacht, immer als wir durchgefahren sind. Dann sind wir quasi hinter dem Kreisel und da drin war total, also im Kreisel drin alles grün vollgebaut, also man konnte nicht durchgucken. Und dann sagt Hannes irgendwie so, ja komm, jetzt drehen wir um und kommen von der anderen Seite. Und dann nochmal gedreht, kamen nochmal mit relativ Affenzahn für die Strecke da rumgefahren und einfach super Atmosphäre, witzige Sache, dass man sowas da, also da wird halt auch echt, oder wurde der Spaß auch ganz groß geschrieben, ja, und hat auch viel, viel Lockerheit vor den anderen reingebracht. Also wirklich klasse. Ja. Kann ich persönlich jetzt, wie gesagt, zum ersten Mal dabei gewesen, echt nur weiterempfehlen.
Ja. Also Hannes stand schon lange auf unserer Liste. Jetzt gab es ein kleines Jubiläum mit seinem Hawaii-Erfolgen Anfang der 80er. Er war jetzt fällig, mein einziger Grund dagegen war, dass ich es ihm nicht persönlich überreichen konnte, aber ich habe ja Anfang des Jahres einen Podcast mit Hannes aufgezeichnet, der hier auf diesem Kanal zu finden ist. Da geht es um viele tiefsinnige Sachen, da geht es ums Thema Doping, da geht es um die ganze Triathlon-Entwicklung bis hin zu den Märchen aus 1001 Nacht. Also Hannes wird für mich immer unergründbar bleiben, weil man immer wieder mit jedem Aufeinandertreffen mit ihm neue Facetten kennenlernt und das macht diesen Menschen so faszinierend und darum hat er diesen Lifetime Award, den wir als Redaktion vergeben, der nicht von den Lesern vergeben wird, darum hat er den auch verdient gehabt und in diesem Sinne zollen wir ihm nochmal unseren Respekt hier.
Absolut, ja. Das kann ich nur so unterschreiben, obwohl ich ihn nicht ansatzweise so lang kenne wie du, aber so ging es mir auf jeden Fall auch.
Ja. Ja. Wir habe noch über ein anderes großes Rennen zu berichten. Da war noch jemand eine Stunde schneller als du. Der Alistair Brownlee hat den Ironman Western Australia gewonnen, hat sich also damit seinen Slot geholt in 7 Stunden 45.
Marathon in 2:43 gelaufen und die erste Hälfte in 1:15 oder 1:16 angelaufen. Der hatte da zu dem Zeitpunkt offensichtlich nochmal richtig was vor.
Ja.
Ja, der hat jetzt gezeigt, dass er es kann. Hat auch eine Kappe aufgesetzt dieses Mal, hat wahrscheinlich von Hawaii gelernt, dass man vielleicht was auf dem Kopf haben sollte.
Wir beide wissen, man lernt mit jedem Rennen dazu. Hawaii war erst sein zweites Rennen, da hat er sich vielleicht ein bisschen mehr vorgenommen. Es hat auch nicht so sein Wunschgegner gewonnen, ja, wie wir alle wissen. Ja, auch Jan Frodeno hat sich nochmal sehr kritisch geäußert. Wir werden die Worte hier nicht wiederholen auf der Bühne in Langen. Alistair Brownlee und Jan Frodeno werden keine Freunde mehr und das macht das nächste Jahr ab jetzt schon wieder spannend.
Ja, man merkt auch in den Kommentaren auch bei uns, auf welcher Seite die Leute stehen.
Genau.
Also im Vorbericht gleich irgendwie hier das wieder aufgerollt mit Frodo und kein Sportsmann und so weiter. Klar, also das kann man, glaube ich, nach der Aktion definitiv so sehen, auch wenn wir das ja schon mal diskutiert haben, dass es nicht aus Absicht geschehen sein soll.
Ich wüsste zu gerne den Wortlaut auf der Radstrecke auf Hawaii.
Ja, ich glaube, das war nämlich der viel größere Punkt. Ja. Also diesen Rempler, auf den jetzt viele immer anspielen, das würde ich gar nicht so eng sehen, weil wenn man das Video...
Du weißt ja gar nicht, wie viele Leute du angerempelt hast im Ziel.
Aber ich kann mich noch dran erinnern. Es waren zum Glück noch nicht so viele da und die Profis waren schon längst weg.
Gut. Nicht alle.
Ja, nicht alle. Aber wir sind ja auch vorgestartet.
Gut.
Nein, aber das sehe ich gar nicht so kritisch irgendwie, weil das Video aus einer anderen Perspektive zeigt echt, er wird da gestützt. Er geht grundsätzlich auch die Meter vorher schon so ein bisschen nach links und rechts. Mhm. Aber was ja offensichtlich stattgefunden hat bei vollem Bewusstsein,
war
ja genau auf der Radstrecke. Ja. Also wo Jan Frodeno ja auch mehrmals und auch im Interview dann schon gesagt hat, also Alistair hat ihm da Sachen am Kopf geworfen, die er nicht wiederholen kann und will. Ja, und auch wenn man da so die Vorgeschichte kennt, kann man sich schon vorstellen, dass ihm da offensichtlich alle Sicherungen durchgebrannt sind. Mhm. Ja, also aus der Perspektive kann man sicherlich sagen, das ist bestimmt kein faires Verhalten und so geht man trotz aller Rivalität auch im Rennen nicht miteinander um. Und ich weiß gar nicht, ob das ein Grund wäre, wenn das ein Wettkampfrichter hört, jemanden zu disqualifizieren.
Ja, ja.
Schon, ne?
Ja,
also ich wüsste jetzt auch nichts, was dagegen spricht.
Nee, also das ist... wie heißt es? Unsportsman?
Ja, genau.
Unsportliches Verhalten.
Ja.
Das ist ganz klar unsportliches Verhalten. Ja. Dafür gehört man disqualifiziert.
Ja, also von daher, die Rivalität bleibt offensichtlich auch nächstes Jahr noch bestehen, auf den langen Distanzen, spätestens auf Hawaii.
Also ich gehe davon aus, die begegnen sich vorher nicht unbedingt.
Nee, wollte ich auch gerade sagen. Ich sehe auch keinen Termin. Ich meine, nicht mal 73-WM ist vorher.
Die ist hinterher, genau.
Und ansonsten Alistair Brownlee hat ja den Fokus auch mit Olympia so, dass er vorher bestimmt nicht mal irgendwie ein 73-Rennen machen wird, zwangsweise. Aber umso spannender wird es dann auf Hawaii. Und die Leistung jetzt hat er wirklich gezeigt, auch mit neuem Streckenrekord. Und da waren schon echt andere am Start und haben gewonnen. Also auch Terenzo Bozzone im Vorjahr mit irgendwie 7,51, glaube ich, den Rekord nochmal um 6 Minuten zu verbessern. Und der hatte dann wirklich gutes Rennen. Das ist schon echt ordentlich, wenn man anguckt, was er da jetzt draus gemacht hat, weil man weiß ja, der schwimmt immer vorn mit, der kann auch Radfahren, der ist jetzt wieder 4:10 gefahren mit Sam Appleton zusammen, der seine erste Langdistanz da gemacht hat und dann noch 2:43 danach zu laufen, obwohl er ja nach Hawaii gar nicht mal so viel spezifische Vorbereitung noch gemacht hat, sondern irgendwie hat man dann gesehen, so eine Bikepacking-Tour und auch ein bisschen locker, also ja, wenn der das ernst nimmt, und ich meine, nach Tokio ist auf jeden Fall genug Zeit, um die langen Dinger zu machen. Ist ja nun nicht so, dass er für die Olympischen Spiele nicht viel Umfang trainieren würde. Das ist ja, das ergänzt sich ja schon ein Stück weit. Klar brauchst du die spezifischen Sachen, aber die kann er in dem Zeitraum immer noch machen. Also ich glaube, die Blöße gibt er sich nicht nochmal, dass er Platz 21 auf Hawaii reserviert. Das wird, glaube ich, nächstes Jahr nochmal deutlich ernsthafter, wenn er jetzt da zurückgeht. Der macht ja keine halben Sachen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass seine Ansagen nächstes Jahr, obwohl er dieses Jahr so versagt hat, sagen wir mal so für seine Verhältnisse, deutlich aggressiver werden. Also dass er nächstes Jahr sagt, so, ich habe mir das jetzt angeguckt und unter Umständen, wenn er denn gut und verletzungsfrei durchs Jahr kommt, ich habe mich gut vorbereitet und ich will auch aufs Podium. Ich weiß nicht, er wird wahrscheinlich nicht gleich von Sieg sprechen. Aber ich glaube, der tut sich jetzt schwer damit, auch nach dem Ironman-Ergebnis nächstes Jahr in Kona nur noch von zweites Jahr Erfahrung zu reden. Also das macht er eigentlich nicht.
Nein.
Der weiß ja auch, dass für ihn das nur zählt, wenn er da irgendwie mit einer Trophäe nach Hause geht.
Ja, ja.
Und da können wir, glaube ich, sehr gespannt sein. Also das gibt interessante Konstellationen. Und wo wir gerade dabei sind, können wir ja noch mal schauen, ob Gustav Iden das auch verwirklicht. Der muss ja nur, was heißt nur, aber auch ein Rennen ins Ziel bringen.
Ja. Und, als 73-Weltmeister muss er eine lange Distanz bei Ironman ins Ziel bringen, um für Hawaii qualifiziert zu sein.
Ich habe mit den beiden ja auch schon mal gesprochen.
Es
gibt diesen Plan, also nicht bestätigt. Die müssen natürlich gucken, wie läuft die Vorbereitung. Das ist natürlich im, sag ich mal, Vergleich mit Tokio erstmal hinten angestellt. Aber wenn alles nach Plan läuft, gibt es die Option, dass nach Tokio Gustav und Christian ein Rennen machen, Gustav durchkommt, Christian das Rennen gewinnt und beide nach Hawaii noch fahren. Also mit diesem Gedanken spielen sie auf jeden Fall.
Es gibt kein Validierungsrennen von Gustav Iden jetzt in nächster Zeit.
Nein. Also es sei denn, die haben den Plan geändert. Er hat verblüffend viele lange Sachen gemacht tatsächlich in letzter Zeit. Vielleicht gibt es dann nochmal eine Überraschung, aber das glaube ich eigentlich nicht, weil jetzt sind ja auch, wenn ich mich nicht täusche, erstmal keine größeren Ironman-Rennen, bei denen er das überhaupt machen könnte. Und das irgendwie im Januar oder Ende Januar zu machen, ist eigentlich zu spät. Also bis er davon komplett erholt ist. Und der muss ja eigentlich da schon für die WTS und für die ersten Vorbereitungen und Trainingslager mit den anderen zusammen voll im Saft stehen.
Ja.
Das wird er nicht machen.
Ja, also. Ja. Also es wird ein spannendes Jahr. Ich kann jetzt mal einen kleinen Werbeblock einschieben an der Stelle. Es wird ein spannendes Triathlon-Jahr. Und wenn ihr das hautnah miterleben wollt, wir haben Stellen ausgeschrieben gerade. Also heute statt eines Präsenters machen wir unsere eigene Stellenausschreibung. Wir suchen auf jeden Fall einen Redakteur. Wir haben eine Volontärstelle neu zu besetzen. Ja, und wir wollen auch das Thema Praktika, Werkstudenten, Praxissemester und so wieder ein bisschen beleben. Da haben wir schon mal sehr gute Erfahrungen gemacht hier.
Ja.
Sind auch mit einer Hochschule im Gespräch. Also es gibt einiges zu tun hier. Wenn ich daran denke, was wir dieses Jahr alles an Projekten neu ausgerollt haben. Ich meine, Podcast ist noch nicht so alt. Jetzt diese ganzen Trainingspläne, neue Websites am Start. Also das war ein vollgepacktes Jahr, Live-Sendungen dieses Jahr recht viel gemacht.
Ja, wenn man halt immer bedenkt, welchen Umfang auch das Magazin hat, dass das ein 4-Wochen-Zyklus ist, dass auch immer mal jemand im Urlaub ist und was alles nebenher auch noch läuft und laufen muss. Ja, also viele, die in der Branche nicht arbeiten, können sich vielleicht auch gar nicht so vorstellen, was das bedeutet, alle 4 Wochen so ein Magazin rauszubringen. Also das beansprucht halt schon den Großteil unserer Zeit. Und ja, dementsprechend ist es nicht einfach mal sowas dann aus der Hand zu schütteln, weil wir haben halt nicht den Luxus oder die Option, das einfach mal vernachlässigen zu können für 4-5 Wochen und dann machen wir eine andere Sache komplett fertig und beschäftigen uns dann wieder mit. Es muss halt sein. Also Druckabgabe ist Druckabgabe, die Termine stehen fest und da muss nun mal fertig sein und andere Möglichkeiten gibt es dann nicht.
Ja, ne? Also wir bedienen ja alle Kanäle mit Print, allen Umrufen zum Trotz. Wir haben, ich weiß gar nicht, ob du schon dabei warst, als wir es besprochen haben, wir haben im November den größten Print-Zulauf gehabt aller Zeiten, mehr oder weniger. Wir haben 418 neue Abo-Bestellungen gehabt. das hat irgendwie kein Printmedium, also momentan haben wir einen Lauf.
Ja, das ist auch schön zu sehen. Ne? Also
Das freut uns natürlich. Danke an euch da draußen. Ja, also mehr Reichweitensteigerung als dieses Jahr auf allen Kanälen geht gar nicht.
Ja, das ist, ich habe auch wieder hier Rückmeldungen bekommen jetzt zu der Ausgabe, dass für uns ja auch die große Kunst immer die richtige Mischung zu finden. Mhm. Und dass auch jetzt viele sich gemeldet haben, die gesagt haben, also wir hatten ja jetzt in der aktuellen 175 beispielsweise drin eine Reportage aus Malta von der Super League, ein Porträt über unsere Age-Group-Weltmeisterin von Hawaii, die große Doping-Geschichte, etliche Tests, Rollentrainer-Tests, Custom-Bekleidung, Im Test und Überblick, also halt einfach von diese Mischung, dass jeder was findet, dass verschiedene Formate drin sind, eben von mal Interview, Porträt, Reportage und das ist für uns natürlich auch die Kunst, weil jeder will ja auch irgendwie was anderes haben und da dann die Mischung zu finden, ist halt auch die große Herausforderung. Aber umso schöner, wenn wir von euch da draußen hören, dass das gut funktioniert und ja, für Feedback in jeglicher Form sind wir natürlich auch immer dankbar und das hilft uns weiter.
Ja, also wie gesagt, wenn ihr da entweder kurz reinschnuppern wollt oder euch von uns euch ausbilden lassen möchtet oder dauerhaft bei uns arbeiten möchtet, weil ihr schon eine einschlägige Ausbildung habt, schaut mal rein bei trimark.de/jobs. Da findet ihr unsere aktuellen Stellenausschreibungen. Wir suchen 3 neue Leute.
Richtig. Machen wir das Rennen noch einmal kurz komplett. Nach Alistair Brown hier auf Platz 2, Matt Burton, der sich damit auch qualifiziert hat. Ich glaube, der war noch nie auf Hawaii als Profi. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Erfolg. Mhm. Vor Tim van Berkel, der damit knapp 5 Minuten, aber auch bei einer Langdistanz kann man da, glaube ich, immer noch von knapp sprechen, den Hawaii-Slot verpasst hat, also der muss dann nochmal ran. Ist ja, glaube ich, in diesem Jahr 13. oder so auf Hawaii geworden, also definitiv jemand, der nach Hawaii gehört und auch sonst die Vorjahre immer dabei war. Also der wird dann wahrscheinlich noch ein Frühjahrs- oder Sommerrennen machen, überhaupt, um sich zu qualifizieren. Sam Appleton habe ich gerade schon angesprochen, Mitteldistanz-Spezialist, in den letzten Jahren immer in den Top 10 bei der 73-WM, jetzt also auch Australier, quasi in seiner Heimat jetzt den ersten Ironman gemacht, mit Alistair Brownie zusammen vom Rad gestiegen und die anderen distanziert. Und dann die zweite Hälfte sah ähnlich so aus wie meine zweite Hälfte. Hat von den Zeiten so ganz gepasst oder ganz gut gepasst, nur dass er am Ende sogar noch langsamer gelaufen ist als ich. Also das ist für seine Verhältnisse natürlich enttäuschend gewesen. Er hat gesagt, er freut sich generell über das ganze Rennen und dass er es gemacht hat, hat viel, viel gelernt, aber hat natürlich auch gemischte Gefühle damit, dass er gesehen hätte, wenn die paar Minuten oder die Minuten beim Laufen, die er eigentlich schneller laufen kann, dann hätte es vielleicht auch auf Anhieb reichen können für Platz 2 und damit für Hawaii. Jetzt bleibt offen, ob er dann versucht, sich auch noch für Kona 2020 zu qualifizieren oder ob er es erstmal sein lässt und wieder Mitteldistanz macht, weil wenn der den Bogen raus hat, ist das auch sicherlich jemand, den man für Hawaii auf jeden Fall so eine einstellige Platzierung oder mit ein bisschen Erfahrung Top 5 Platzierung, das hat er auf jeden Fall drin. Also das wird auch noch ganz spannend. Und bei den Frauen, Therese Adam mit einer ziemlich schnellen Zeit auch, 8 Stunden 38, vor Kim Morrison, gar nicht wahr, vor Sarah Piampiano und Gurutze Frates. Und damit Theresa Adam und Sarah Piampiano auch für Hawaii schon qualifiziert. ja, die haben jetzt auch einen entspannteren Winter auf jeden Fall.
Ihr hört schon daraus, Simon, der kennt Namen und er hat sich daraus einen Spaß gemacht und hat einen Adventskalender zusammengestellt. Ich glaube, das ist zum größten Teil auf deinem Mist gewachsen.
Ja, ausschließlich tatsächlich.
Ausschließlich. Das lustige, heitere und ich muss gestehen, sehr anstrengende oder anspruchsvolle, sagen wir mal so, Namenraten. Also heute bin ich zum ersten Mal gescheitert. Die Frage des heutigen Tages ist zum Beispiel, wenn man bei einer Bootsfahrt mit Freunden Heißgetränke mit einem Beutel ausschenkt, verteilt man Punkt, Punkt, Punkt. Und da kommt am Ende ein Name raus. Den dürft ihr euch aus diesen genannten Informationen zusammen reimen, stottern, dichten, wie auch immer. Das gibt es jeden Tag neu, unser Adventskalender unter trimark.de/advent. Es gibt jeden Tag einen tollen Preis zu gewinnen.
Genau, und also wir haben auch echt wirklich hochwertige Sachen dabei, von relativ teuren Radschuhen und Sättel und Startplätze für Veranstaltungen. Also da, das lohnt sich richtig, aber wie du gerade schon gesagt hast, man muss dafür auch ein bisschen was tun.
Ja.
Also das ist eigentlich nur so entstanden, dass ich irgendwann einfach mal, ich will nicht sagen aus Langeweile, aber einfach bei einigen Namen so ein Rätsel draus gemacht habe oder ein Wortspiel damit verbunden habe. Und da haben wir gedacht, dass irgendwie haben die Kollegen gesagt, Simon, das hast du jetzt mit so vielen Triathleten und Triathletinnen schon gemacht. Das müssen wir sammeln und das machen wir am Ende des Jahres als Adventskalender und dann müssen die Leute raten. Weil ich das eigentlich erst so redaktionsintern so, na, weißt du? Und dann haben wir es jetzt zusammengesammelt. Ja, und dann habe ich mir jetzt 24 Rätsel ausgedacht, bei denen jeden Tag ein Triathlet oder eine Triathletin gesucht wird und es gibt entweder ein Rätsel oder ein Wortspiel, was gelöst werden muss und genau, das läuft entweder auf Trimark unter dem Link, den du schon genannt hast, oder bei Instagram findet ihr täglich die Rätsel. Und abends, relativ spät, gibt es dann immer die Auflösung. Teilnehmen könnt ihr über das Formular im jeweiligen Artikel von dem Tag oder indem ihr die Antwort mit eurem Namen, eurer E-Mail-Adresse und eurer Adresse an adventskalender@trimark.de schickt. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich hatte große Freude daran, mir das auszudenken und habe jetzt auch echt großen Spaß zu sehen, was da teilweise die Antworten sind. Und ja, ich hoffe, euch macht das Rätseln genauso viel Spaß.
Ja, aber in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit verzichten wir heute auf die Kommentare und Rubriken der Woche. Aber den Kommentar bringen wir doch noch heute Morgen um 6.37
Uhr.
6.37 Uhr.
Unter dem heutigen Rätsel.
Unter dem heutigen Rätsel. In dem Sinne,
irgendwie das halbe Team steht nach dem Training in der Umkleide und weiß nicht weiter. Vielleicht ist es doch noch zu früh.
Genau. Oder das Training war zu hart.
Ja, genau. Klang nach einem Frühschwimmen. Und ja, wie gesagt, also man muss schon für einige Sachen echt ziemlich kreativ sein. Das ist teilweise doch noch ein paar Mal um die Ecke gedacht. Aber einige haben an den ersten beiden Tagen schon gleich gefordert, hoffentlich wird das noch ein bisschen schwieriger. Das bekommt ihr auf jeden Fall. Also da könnt ihr euch sicher sein. Und in dem Sinne, ja, viel Spaß und vielleicht ist es ja ein nettes Morgen-, Mittags- oder Abendsritual.
Ja.
Ich bin mal gespannt, ob sich irgendwer nach dem 24. Dezember mit gutem Gewissen melden kann und sagt, ich habe wirklich jeden Tag das Rätsel geknackt. Derjenige kann es dann wahrscheinlich nicht beweisen, aber wenn es die Leute da draußen gibt, ich plädiere da an eure Ehrlichkeit, dann meldet euch gerne bei mir oder bei uns.
Derjenige kriegt die Stelle.
Also das wäre wirklich stark.
Ja,
also das, ja. Bin ich gespannt.
Ja, also wir halten euch bei Laune. Das tun wir übrigens jetzt auch bei YouTube mit einer neuen Playlist, die wir zusammenstellen. Die nennt sich Rollenfutter für Triathleten. Da sind so längere Stücke drin, die wir mal produziert haben. Jetzt erstmal zum Start die ganzen Reportagen dieses Jahres. Kraichgau, Rot, Hamburg, Frankfurt, die großen Rennen. Meine eigene Insider-Geschichte, wo ich mit der Kamera unterwegs war bei der Challenge Rot über eine Stunde. Also ich war 10 Stunden unterwegs, aber habe es auf eine Stunde zusammengekürzt. die Insider-Reportage. Und da werden wir euch noch das eine oder andere Schätzchen aus dem Archiv heben, so über die Weihnachtsferien, damit ihr da auf der Rolle nicht nur gegen die weiße Wand gucken müsst. Ja, da freuen wir uns drauf. Da sind wirklich noch Schätzchen im Archiv. Da schmunzeln wir jedes Mal, wenn uns die Dinge begegnen.
Genau, du hast heute auch schon wieder gesagt, seit 2007 gibt es hier, glaube ich, Bewegtbild.
Genau, und wir machen Bewegtbild seit 2007. Das sind schon 12 Jahre.
Ja, krass. Und da ist natürlich einiges zusammengekommen.
Manche Dinge möchte ich auch gar nicht mehr sehen. Dinge haben sich weiterentwickelt. Ne? Wenn ich so an die ersten Tage denke, fällt mir gerade ein, wir haben früher, als wir neue Klamotten gemacht haben, selbst gemodelt. in der Zeitschrift. Ja, ich glaube, die muss ich auch mal aus den Digitalarchiven rausnehmen. Aber zu dem Stichwort, es wird bald etwas von Carbonlaktat geben. Lasst euch überraschen, wir halten euch auf dem Laufenden. Wir haben heute die letzten Designs abgesegnet. Da kommt was für euch. Ja, was noch neu ist, da wird's dann, das passt glaube ich auch ganz gut in den Winter, wir haben eine neue auch Bewegtbildserie über Yoga für Triathleten im Programm. Ja, ich weiß, dass es mir gut tun würde. Das wissen wir glaube ich alle und ja. Vielleicht nehme ich das jetzt mal als Anreiz, da selber mit zu starten.
Ja, ich habe auch schon überlegt, weil ich bin ja wirklich der unbeweglichste und flexibelste Typ, glaube ich, der ganzen Redaktion hier.
Nein,
ja,
nein,
doch,
Simon, bist
doch,
du nicht.
Doch, doch. Nein, nein. Also man, ich glaube, du unterschätzt das, weil ich relativ schnell bin, so, aber ich glaube, da...
Kommst du mit gestreckten Beinen mit den Fingern auf den Boden?
Nicht ansatzweise, Mitte des Schienbeins
also,
vielleicht.
Also Simon, wir haben vorhin noch überlegt, du sagtest, du hast den Coin von Hawaii nicht dabei für das Foto zum Podcast.
Oh nein, komm.
Komm, das tun wir gleich.
Nein.
Das wird das Foto der heutigen Episode.
Das versuche ich gleich noch wegzudiskutieren.
Okay, jetzt haben wir es gesagt. Es kann für dich nicht peinlich enden, weil ich bin bei dir.
Oh, nee. Also es war sogar so, das kann ich als Anekdote auch nochmal einwerfen. Ich hatte die 2 Tage vor Cozumel noch echt Probleme mit der Gesäßmuskulatur. Und also nicht nur bei irgendwie Race Pace, sondern auch beim Lockerfahren. Und ich habe dann halt die ganze Zeit gedacht, okay, das liegt bestimmt daran, dass die Muskulatur so verkürzt ist. Und da habe ich echt, ich habe alles probiert. Ich habe so oft gerollt. Ich habe also wirklich alles versucht in den 2 Tagen davor, um so locker wie möglich im Wettkampf zu sein. Und es hat zum Glück gehalten. Und ich bin aufs Rad gestiegen und habe mir wirklich gesagt, wenn du jetzt keine Schmerzen hast und das Glück hast, dass es jetzt funktioniert, dann fängst du im Winter wirklich an, dich regelmäßig zu dehnen und an deiner Flexibilität zu arbeiten, weil dann kommst du jetzt hier, ich hatte wirklich Angst den Tag davor, auch noch als ich dann angefahren bin und so, das ging wirklich gar nicht, also ich habe dann echt gedacht, das wird übel beim Radfahren und wurde dann zum Glück positiv überrascht, aber während des Radfahrens habe ich echt so gedacht, so danke, dass ich da jetzt keine muskulären Probleme kriege. Ich werde an meiner Beweglichkeit arbeiten. Das Versprechen an mich selbst muss ich dann wahr machen, weil sonst wird es im nächsten Rennen bestraft und dann sieht das übel aus. Und darauf habe ich keine Lust. Von daher, vielleicht wird das dann auch meine Vorlage, um da ein bisschen was zu tun.
Ja, sehr gut. Ja, heute in einer Woche, gibt es wieder Carbonlaktat, aber dann definitiv nicht dafür, dass ihr das an dem Abend auf der Rolle hören werdet oder sollt, denn an dem Abend erwarten wir euch um Punkt 20 Uhr Abfahrt zum gemeinsamen FTP-Test. Ja, wir haben schon oft drüber gesprochen, auch in dem Podcast mit Björn Geßmann. Wir machen den gemeinsamen FTP-Test. Wir wollen gucken, wo stehen wir leistungsmäßig. Wir haben über die Vor- und Nachteile des FTP-Tests schon gesprochen. Am kommenden Dienstag, dem 10. Dezember, geht es um 19.45 Uhr los auf unserem YouTube-Kanal mit der Live-Übertragung. Wir werden eine Viertelstunde so ein bisschen erzählen, was wir da tun. Und das Protokoll fährt pünktlich um 20 Uhr an. Der ganze Test mit allen Warm-ups und Cooldowns erstreckt sich über 73 Minuten. Also wir sind um 8:45 fertig. Ihr könnt, nein, wenn ihr irgendwie so krank, verletzt oder sonst was seid, dass ihr nicht fahren könnt, könnt ihr im Chat dabei sein, uns Fragen stellen. Aber wir erwarten eigentlich, dass ihr auf der Rolle sitzt und mit uns das durchmacht. Wir werden zu dritt fahren hier. Simon ist entschuldigt. Oder willst du?
Nein, nein, auf gar keinen Fall.
Wir haben einen Moderator dabei. Björn Geßmann wird als Experte zur Verfügung stehen und da freuen wir uns sehr drauf. Wir haben das Ganze überschrieben, der größte gemeinsame FTP-Test aller Zeiten. Vielleicht kriegen wir das hin. Hinterher hauen wir uns gegenseitig die Zahlen um die Ohren. Ich weiß, dass ich nicht der Beste sein werde bei dem Test von uns dreien. Ja, ich werde von einer jungen Dame geschlagen, die das Ganze viel besser machen kann als ich. Und ja.
Und wenn das noch nicht Anreiz genug war, wenn ihr das sehen wollt, wie Frank geschlagen wird von dieser jungen Dame beim FDP, das könnt ihr auch einschalten. Nein, mal sehen, das wird ja spannend. Aber dann hast du ja auf jeden Fall auch noch einen Live-Anreiz.
Genau.
Vielleicht das doch noch umzukehren.
Also die Dame sorgt für die Leistung, ich für die Geräusche. Ja, ich bin sehr gespannt darauf.
Wenn das nicht unterhaltsam klingt, weiß ich auch nicht.
Ja, ich glaube, es wird unterhaltsam für alle, die nicht da oben im Studio bei uns mit dabei sind. Wir geben uns Mühe, da das Optimum rauszufahren. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe üble Erinnerungen an FTP-Tests, aber ich habe mir vorgenommen, diesmal vernünftig zu pacen. So wie du auf Cozumel gepaced hast. Also da habe ich wirklich großen Respekt vor gehabt, wie man über 180 Kilometer so konstant ohne Leistungseinbruch fahren kann.
Ja, das Witzige ist, dass ich vorher noch mehrfach getestet habe, dass mein Powermeter nicht funktioniert. Also es hat offensichtlich immer zu wenig angezeigt, weil ich in den Einheiten davor extra noch einmal also mit dem Wahoo Kicker und mit dem Tax Neo gefahren bin. Und egal bei welcher Leistung, ich hatte immer eine Differenz von 20 Watt. Komischerweise genau 20 Watt. Bei voreingestellter Leistung, bei beiden Rollentrainern, hat mein Powermeter 20 Watt zu wenig angezeigt. Deswegen war ich so ein bisschen verloren und wusste halt nicht, ich habe es halt neu kalibriert und dachte so, wenn die Daten jetzt doch stimmen, dann überzeugst du dich vielleicht und habe dann in erster Linie auf mein Körpergefühl gehört und das war auch echt dann richtig so, hat gut geklappt.
Ja.
Also vielleicht auch daher, ich habe mich nicht, ist vielleicht auch mal ganz gut, wenn man vorher konservativ angeht und sich nicht nur auf die Daten verlässt, sondern irgendwie in sich reinhört. Ich weiß nicht, ob es immer funktioniert, aber da hätte es besser kaum laufen können.
Ja, ein schönes Schlusswort.
Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
Genau.
Ja, übrigens, wer jetzt noch dabei ist, nächste Woche gibt es einen normalen Podcast, übernächste auch noch. Und zu Weihnachten lassen wir uns nochmal was Spezielles einfallen über die Weihnachtstage. Da werden wir nochmal gemeinsam auf das Jahr 2019 zurückblicken in akustischer Form, was ihr dann über die Tage, über die Feiertage konsumieren könnt.
Genau, da lassen wir uns noch was einfallen und bis nächste Woche.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.